Ja, ich habe ganz vergessen anzusagen, es gibt natürlich heute auch eine Kinderstunde und die Kinder dürfen jetzt rausgehen in ihre Gruppen.
Glückliche Familie. Nur noch im Film, nur noch im Märchen, nur noch in der Fantasie oder gibt es das noch in der Realität in Niederbayern? Glückliche Familien, die muss nicht unbedingt so eine Babuschka haben, wie wir hier sehen, ja, so eine coole, aber trotzdem wollen wir uns jetzt mit dem Thema, mit der Fragestellung befassen und wir lesen den angegebenen Abschnitt Epheserbrief, Kapitel 6, 1 bis 4. Das Neue Testament sagt nicht so viel über Ehe, Familie, Kindererziehung. Hier in Epheser 5 und 6 ist der längste Abschnitt, den wir überhaupt haben. Und hier die vier Verse beziehen sich auf Familienleben. Paulus schreibt: Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung, also mit einem felsenfesten Versprechen Gottes, auf dass es dir wohlgehe und du lange lebst auf der Erde. Und dann spricht er die Väter an, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ich habe eine Elberfelder Übersetzung, die klingt an der Stelle sehr streng, das weiß ich. Aber wir werden das gleich erklären, wie das gemeint ist. In einer Familie, die Gottes Ordnungen noch ernst nimmt, ist Christus das Haupt des Mannes, und der Herr, der Oberherr, der Schirmherr der Familie. Christus, das Haupt. Und der Mann ist Haupt der Frau und die erste Autorität der Kinder. Ihr lieben Ehemänner, da haben wir schon eine erste Belehrung für uns. Wir können nur gute Leiter unserer Familien sein, wenn wir selbst unter einer Autorität stehen, nicht unter irgendeiner, sondern unter der Autorität Jesu Christi. Immer wenn sich Männer nicht mehr unter einer Autorität gestellt haben, dann ging es schief. Dann wurden sie Despoten, Tyrannen, Diktatoren. Es ging immer schief. Wir Männer müssen unter einer Autorität stehen, unter Christus. Dann können wir auch selbst gute Leiter unserer Familie sein. Und hier steht, wir sind natürlich die erste Autorität für unsere Kinder. Die Frau wird in der Bibel Gehilfin des Mannes genannt. Und natürlich ist sie die zweite Autorität der Kinder. Ihr lieben Frauen und Mädchen, Gehilfin klingt in unseren Ohren heute nicht besonders attraktiv. Das ist mir klar. Ja, was ist denn das, bitteschön, eine Gehilfin? Aber ich kann euch beweisen mit der Schrift, dass das überhaupt nicht negativ, nicht abwertend und schon gar nicht diskriminierend gemeint ist. Wie kann ich das mit der Schrift beweisen? Nun, dasselbe Wort, das hier gebraucht wird in 1. Mose 2, Vers 18 für Eva, wo Eva die Gehilfin Adams genannt wird, das gebraucht Gott an anderen Stellen der Schrift für sich. Gott nennt sich natürlich nicht eine Gehilfin mit der weiblichen Endung. Gott ist weder Mann noch Frau, Gott ist Geist, sagt die Bibel. Aber in der Schrift wird das dann übersetzt mit Hilfe. Gott ist eine Hilfe. Wer eine Belegstelle haben möchte, Psalm 33, Vers 20, ist eine von mehreren Stellen, wo Gott dieses Wort für sich gebraucht. Also kann es nicht negativ gemeint sein. Welche Gedanken sind da in unsere Köpfe gekommen, wenn wir so ein schönes Wort negativ empfinden? Also meine Frau möchte gerne meine Gehilfin sein. Wie ist sie das? Indem sie zuerst mein Gegenüber ist, aber dann auch manchmal meine Assistentin, wenn wir zusammen unterwegs sind, das schätze ich sehr, aber auch mein Korrektiv, die lässt mir nicht alles durchgehen und das ist gut so. Das ist auch eure Aufgabe als Ehefrauen. Ihr sollt eure Männer nicht irgendwie beherrschen oder ständig dominieren wollen, das meine ich nicht. Aber meine Frau ist auch mein Korrektiv. In all dieser Weise ist sie meine Gehilfin. Und natürlich ist sie die zweite Autorität der Kinder. Und Stichwort Kinder. Paulus schreibt, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn. Er spricht auch die Kinder direkt an. Eure Kinder sind jetzt in die Gruppen gegangen, aber ein paar sitzen ja noch hier. Und das heißt, das haben wir auch gestern Morgen hier deutlich gesagt, wir Eltern, wir müssen darauf bestehen, dass unsere Kinder uns grundsätzlich gehorchen, grundsätzlich. Ich habe das abgegrenzt. Ich habe gesagt, nicht preußischer Gehorsam, nicht Kadavergehorsam, nicht in diesem falschen Sinn, aber ein grundsätzlicher Gehorsam. Denn dahinter steht die Vorstellung, wie sollen denn Kinder einmal lernen, Gott zu gehorchen, den sie ja gar nicht sehen können, wenn sie nicht gelernt haben, ihren Eltern und anderen irdischen Autoritäten zu gehorchen. Sie müssen auch Lehrern gehorchen, sie müssen auch Polizeibeamten gehorchen und so weiter. Wir arbeiten mit an ihrer Errettung, ihr lieben Eltern, wenn wir darauf bestehen, dass unsere Kinder uns gehorchen. Das ist unverzichtbar, das müssen wir als Eltern. Das ist in manchen pädagogischen Konzepten verpönt. Da werden Kinder wie kleine Erwachsene angesehen und die Eltern behandeln sie schon so. Hört doch auf mit diesem Unsinn. Das muss doch schon der gesunde Menschenverstand einem sagen, dass das nicht geht. Sondern wir sind Eltern und wir sagen unseren Kindern, wo es lang geht. Und wir fragen sie nicht alle 5 Minuten, ob sie das wollen und das wollen und das vielleicht. Bitte, ihr erzieht kleine Tyrannen, wenn ihr das so macht. Ihr gebt den Kurs vor und sagt, wo es lang geht. Und darum bitte, nehmen wir das ernst, was wir hier sehen. Das ist natürlich nur eine Struktur. Das ist ein Skelett, ein Knochenbau, ein Gerüst, was wir jetzt hier auf dieser Folie sehen, das alleine gibt noch kein schönes Familienleben. Natürlich nicht. Aber wenn ich kein Skelett in meinem Körper hätte, könnte ich jetzt hier nicht stehen und zu euch sprechen. Es braucht doch etwas, was allem Halt und Ordnung und Struktur gibt. Und das zeigt uns die Schrift. Das ist eine zeitlose Ordnung, die gilt auch im 3. Jahrtausend, die gilt auch im 21. Jahrhundert, die wird zeitlos gelten, solange diese Erde besteht. Nun, bis jetzt habt ihr alle einigermaßen gesittet zugehört und niemand hat protestiert. Aber ich bin nicht so ganz sicher, ob das auch in den Familien hier gelebt wird, wo ihr herkommt. Und so ging es auch einem Redner, der sprach über dieses Thema. Alle saßen da, verzogen keine Miene. Und er dachte, ich will mal die Probe aufs Exempel machen und sagte zu den Anwesenden, morgen früh, wenn wir uns hier wieder versammeln in diesem Raum, dann setzen sich mal alle diejenigen, wo sich schon die Frau freiwillig dem Mann unterordnet, auf die rechte Seite im Saal und alle, wo das noch nicht so ist, setzen sich nach links. Entschuldigt alle, die ihr da links sitzt. Ja? Er war sehr gespannt. Am nächsten Morgen traut er seinen Augen nicht. Rechts, wo sich die Frau freiwillig dem Ehemann unterstellte, saß ein einziges Ehepaar. Alle anderen hatten sich nach links gesetzt. Na, dann sagt er zu dem Mann, der mit seiner Frau auf der rechten Seite saß, ja, sag mal, wie hast denn du das fertiggebracht, dass du alleine da rechts sitzt? Dann sagt er, das war ganz einfach. Meine Frau hat gestern Abend zu mir gesagt, und du setzt dich auf die rechte Seite. Meine lieben Brüder, Nicht, dass ihr Männer sind, die sagen müssen, wie der Hauptmann in den Evangelien, auch ich bin ein Mann, der unter Befehlsgewalt steht, ja, unter dem Pantoffel seiner Frau. Oder wie mir mal eine Frau sagte, in unserer Ehe hat immer mein Mann das letzte Wort. Ja, Schatz. So kann sich das auch anhören. Nun, ihr Lieben, ich sage noch einmal, das ist biblisch, das ist vernünftig. So kann man eine Familie führen, auch wenn das in unserer Gesellschaft belächelt wird. Na und, lass sie doch lächeln. Wir halten uns an Gottes Wort und wollen das so leben. Jeder von uns, der betroffen ist, hier sind Väter im Raum, hier sind Mütter, hier sind Kinder. Solange wir Eltern noch haben, sind wir immer noch die Kinder unserer Eltern. Dann fährt Paulus fort und malt vor die Augen der Epheser einen Kreis des Segens. Und ich bin einfach dankbar, dass wir so optische Veranschaulichungsmöglichkeiten haben. Das ist doch ein großer Segen. Schaut, ich habe mal den amerikanischen Bibellehrer Ted Tripp über dieses Thema reden hören. Und er sprach von einem Kreis des Segens. Und ich dachte dann so mit meinen bescheidenen Computerkenntnissen, ich habe noch nie im Leben einen Computerlehrgang gehabt, musste mir das alles so selber beibringen, will ich mal versuchen, das irgendwie hinzukriegen. Und das, was ihr hier seht, ist das Ergebnis. Paulus sagt, wenn Kinder ihren Eltern gehorchen und sie ehren, das ist nicht dasselbe, dann verspricht Gott Wohlergehen und Segen. Jetzt müssen wir den Unterschied klären. Gehorchen. Jetzt hören mal alle zu, die noch bei ihren Eltern zu Hause wohnen. Gehorchen muss man so lange, wie man die Füße unter den elterlichen Tisch streckt und das Brot isst, das der Papa verdient hat, die Getränke trinkt, die der Papa verdient hat und die Luft atmet, die der Papa verdient hat. Solange man von den Eltern abhängig ist, solange man zu Hause lebt, muss man sich an die Spielregeln halten, die zu Hause gelten. Das war schon immer so. Und ich glaube, das wird noch eine Weile so bleiben. Ich sage noch einmal, natürlich werden die Eltern ihre Kinder nicht gleich behandeln. Die werden ein 5-jähriges Mädchen nicht genauso behandeln wie einen 17-jährigen Sohn. Sie werden die Zügel lockerer lassen und den großen Kindern, den reiferen Kindern mehr Freiheiten geben und mehr Verantwortung, die sie zu erfüllen haben, selbstverständlich. Aber grundsätzlich muss man sich an die Spielregeln halten, die zu Hause gelten. Also gehorchen, das gilt, solange man zu Hause lebt und von den Eltern abhängig ist. Es muss nicht mehr der 55-jährige Sohn seiner 79-jährigen Mutter gehorchen. Ihr lieben Muttis, das hört irgendwann auf. Ehren hingegen, das hört nicht auf. Solange unsere Eltern leben, auch wenn sie alt geworden sind, selbst wenn sie senil geworden sind, wenn sie dement geworden wären, wir haben nur einen Vater und eine Mutter und bis zu ihrem letzten Atemzug wollen wir sie ehren. Das ist was anderes. Aber gehorchen gilt nur eine bestimmte Zeit lang. Wenn Kinder ausziehen aus dem Haus und wenn sie heiraten, dann stehen sie auf eigenen Füßen, müssen sie nicht mehr gehorchen. Und ihr älteren Schwestern, ihr dürft nicht Gehorsam von euren Kindern verlangen, wenn die schon längst selbstständig sind und aus dem Haus. Ihr könnt reden miteinander und ihr Kinder sollt eure Eltern ehren, solange wie sie leben. Dann verspricht Gott Wohlergehen und Segen. Nun, hier ist sogar von langem Leben die Rede. Wahrscheinlich fällt euch auch ein Beispiel ein, mir sofort, wo eine Familie mal ein Kind verloren hat, durch Krankheit oder auch durch Unfall. Tim, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, im Umfeld unserer Gemeinde in Hünfeld, da war mal eine Arbeit in Flieden und da hat eine Familie tatsächlich ein 5-jähriges Mädchen durch einen Unfall verloren. Das spielte am Straßenrand, wurde von einem Lastwagen erfasst und war auf der Stelle tot. Wenn sowas passiert, das kommt leider vor in dieser gefallenen Welt, dann dürfen wir nicht den Umkehrschluss ziehen und sagen, siehst du, das Mädchen hat wahrscheinlich die Eltern nicht geehrt und darum musste es so früh sterben. So ein Denken ist krank, das ist schlimmer als das der Pharisäer und Schriftgelehrten, das unser Herr so angeprangert hat. Nein, wenn Gott in seiner Weisheit auch einmal ein Kind wegnimmt und in seiner Souveränität, das müssen wir stehen lassen, aber Gott verspricht grundsätzlich Wohlergehen und Segen, wenn wir unsere Eltern ehren und ihnen ebenso lange wie möglich gehorchen. Ich habe eben gesagt, ich habe keine guten Computerkenntnisse. Ihr werdet sagen, ja, das sieht man, du hast das gar nicht richtig in die Mitte gesetzt. Ja, das ist ja auch noch nicht fertig. Man kann nämlich ausbrechen aus dem Kreis des Segens. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche Angelegenheit. Da ist man in großer Gefahr. Schaut, Kinder wachsen in einer gläubigen Familie auf. Manchmal ist nur die Mutter gläubig, manchmal nur der Papa. Manchmal ist in einer Familie nur eine gläubige Oma. Und das reicht schon. Die sagt den Kindern das Evangelium. In Hünfeld, in der kleinen Stadt, wo ich lebe, Chickenfield, ja, im Landkreis Fulda, da gibt es tatsächlich noch einen Baumarkt. Und ich gehe da mal in den Baumarkt und dann bedient mich ein junger Mann und er hat ein Namensschild und da steht drauf Klasen, mit Doppel-S, ja, typisch russlanddeutscher Name. Und dann sage ich zu ihm, wo kommen Sie denn her? Und er sagt, aus Kasachstan. Und ich sage, hatten Sie eine gläubige Großmutter? Er sagt, woher wissen Sie das? Ich sage, alle in Kasachstan hatten eine gläubige Großmutter, scheinbar, ja. Und dann habe ich noch eine Frage gestellt. Sind denn die Gebete der gläubigen Großmutter schon in Erfüllung gegangen? Da senkte er den Kopf. Weiter konnte ich nicht gehen. Er hat gewusst, was ich meine. Die Großmutter hat gebetet, dass er errettet wird, dass er in den Kreis des Segens kommt. Und er senkte den Kopf. Ja, mehr konnte ich in diesem Moment nicht machen für ihn. Seht ihr, es genügt, wenn man das Evangelium kennengelernt hat, im Elternhaus oder durch die Großeltern, durch die Großmutter, dann ist man verantwortlich, dem Evangelium zu gehorchen. Und wenn man ausbricht aus dem Kreis des Segens, das passiert meistens so in der Pubertät, mit 14, mit 15, mit 16, dann hat man Freunde, die ganz andere Wege gehen, Schulkameraden und auf einmal zieht es einen dahin, ja, man geht sonntags noch in die Gemeinde, man sitzt jetzt hier, man hört jetzt zu, na klar, aber wenn die Eltern wüssten, was man mit den Freunden alles macht und auf welchen Internetseiten man sich bewegt und so weiter, oh oh, dann wird es aber ein Erschrecken geben. Und deswegen, meine lieben jungen Freunde, ich muss euch heute Morgen im Angesicht Gottes fragen, wo seid ihr? Seid ihr im Kreis des Segens oder habt ihr euch entfernt und seid außerhalb, geistlich gesehen? Das kann man niemanden ansehen, das sieht aber unser Herr. Menschen könnt ihr täuschen, aber unser Herr sieht, ob ihr im Kreis des Segens seid oder außerhalb. Und wenn Kinder gar nicht mehr hier sind, wenn sie ganz offenkundig ein anderes Leben führen, dann beten die Eltern und die Gemeinde betet für solche Kinder. Und Gott ist manchmal sehr gnädig. Er greift ein. Da müsst ihr nicht immer das Schlimmste denken, dass gleich ein schlimmer Unfall passiert oder eine schlimme Krankheit kommt. Nein, Gott hat ganz andere Möglichkeiten. Er kann den Kindern zeigen, dass sie ein leeres Herz haben. Ein ganz leeres Herz. Mir brauchten meine Eltern nicht predigen. Wenn ich nach Hause kam, ich sah, dass sie Frieden mit Gott hatten und ich hatte ihn nicht. Das war sofort klar, da brauchten sie gar nichts sagen. Und so geht es euch vielleicht auch. Ihr seht, da sind andere in der Gemeinde oder die Eltern, die haben Friede mit Gott. Und ihr habt ein glückliches Leben und ich habe es nicht. Das genügt schon, um zurückzukommen in den Kreis des Segens. So wollen wir dieses Bild verlassen und wollen zwei Dinge uns vergewissern. Einmal, sollten hier Kinder sein, Jugendliche, Erwachsene, die außerhalb des Segenskreises sind, dann heißt natürlich die Botschaft heute Morgen, komm zurück in den Kreis des Segens. Bekehre dich. Komm zum ersten Mal zum Herrn oder komm wieder neu zu ihm. Geh in den Kreis des Segens und folge ihm konsequent und brennend nach. Und für alle von uns, die um Angehörige bangen, um Kinder oder Enkelkinder, wir wollen nicht aufhören zu beten. Vorhin war das Lied eingeblendet, Lobe den Herrn von Joachim Neander, was wir dann nicht gesungen haben. Wir haben das andere Lobe den Herrn Lied gesungen. Aber der Joachim Neander, da wurde ich erinnert, der lag schon mit 30 Jahren auf dem Sterbebett. Und dann hat er gesagt, ich will mich lieber zu Tode hoffen, als jemanden durch Unglauben verloren zu geben. Soll ich den Satz nochmal sagen? Ich will mich lieber zu Tode hoffen, als jemanden durch Unglauben verloren zu geben. Gott ist doch ein Hörer des Gebets. Manchmal erleben es die Eltern nicht mehr mit oder die Großeltern. Und sie sind noch nicht richtig kalt unter der Erde. Dann bekehren sich die, für die gebetet wurde. Ich kenne solche Beispiele. Und darum wollen wir nicht aufhören, für Menschen zu beten. Vor allem für unsere naheliegenden Angehörigen. Ja, dann spricht Paulus direkt die Väter an. Und er sagt, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das ist dieser Vers, der so streng klingt, ja, Zucht und Ermahnung klingt wirklich streng. Darf ich es mal anders übersetzen? Paulus sagt, ihr Väter, ihr habt eine große Aufgabe, eine schöne, eine wichtige, aber auch eine schwere. Ihr dürft in besonderer Weise euren Kindern zeigen, wer und wie Gott ist. Warum ist das vor allem die Aufgabe der Väter? Natürlich werden uns unsere Ehefrauen dabei unterstützen, klar. Aber warum ist das die Aufgabe der Väter? Ganz einfach. Die Bibel sagt uns im Epheserbrief, 2 Kapitel vorher, dass Gott der Urvater ist, der Urvater und der beste Pädagoge zugleich. Und wenn Kinder aufwachsen im Alter von 2 oder 3 Jahren oder 4 oder 5, wenn sie zum ersten Mal verstehen, Gott im Himmel, den sie nicht sehen können, ist ein Vater. Ja, welche Vorstellung haben die Kinder von einem Vater? Sie kennen ja vor allem einen Vater, ihr Papa. Sie denken, Gott ist so wie mein Papa. Ja, das denken sie am Anfang. Haben wir auch gemacht. Als wir so alt waren, haben wir jetzt vergessen, ja, wissen wir nicht mehr. Aber Kinder schließen automatisch zurück vom irdischen Vater auf den himmlischen. Und schaut, darum stimmt dieser Satz, den ihr hier lest. Unser Vatersein wird ein Stück weit das Gottesbild unserer Kinder prägen. Da können wir uns drehen und wenden, wie wir wollen. Ich will das mal ein bisschen konkreter machen. Wir haben das gestern auch gehört, aber jetzt sind ja ganz andere Leute da als gestern Morgen. Da ist zum Beispiel manchmal der autoritäre Übervater. Der schreit und schlägt und lässt keine Nähe zu. Wenn das Kind auf seinen Schoß klettern will, dann sagt er, geh weg, ich habe keine Zeit, geh zur Mama. Ja, und ich muss arbeiten. Er lässt keine Nähe zu. Dann könnten doch die Kinder denken, irgendwann, unbewusst, geschieht das bei ihnen. Oh, wenn Gott auch so ist wie mein Papa, dann halte ich lieber Sicherheitsabstand, sonst fange ich plötzlich eine, ja? Laufe ich in Watschenbaum, sagt ihr das ja auch in Niederbayern, das kenne ich aus Österreich, ja, wo meine Frau herkommt. Also, das Gegenteil, der wachsweiche Waschlappen, das ist genauso schlimm. Und du setzt dich auf die rechte Seite, diese Typen Väter, die nichts zu melden haben daheim, ja, weil die Frau die Starke ist, die Dominante. Ihr lieben Väter, ihr dürft nicht die Zügel schleifen lassen. Ja, was sollen denn eure Frauen machen, wenn ihr die Aufgabe als Vater in der Führung der Familie nicht übernehmt? Sollen die Frauen einfach alles laufen lassen? Ja, dann müssen sie die Zügel in die Hand nehmen. Dann müssen sie eure Aufgabe erfüllen. Aber das ist schlecht, wenn das die Frauen machen. Da kommt bei den Kindern was durcheinander. Als ich in der Studentenarbeit war in Karlsruhe, da hatte ich überdurchschnittlich viele junge Leute vor mir, die plötzlich homoerotische Neigungen entwickelt haben. Homoerotische Neigungen. Die haben das nicht praktiziert, aber die fühlten sich plötzlich zum gleichen Geschlecht hingezogen. Und ich bin aus allen Wolken gefallen, habe Bücher besorgt und gelesen. Ich war damals noch 30 Jahre jünger, 35 Jahre. Ich kannte mich nicht aus. Ich habe das Buch gelesen von Van den Aardweg, das Drama des gewöhnlichen Homosexuellen und so weiter. Habe mich kundig gemacht und auf einmal stellte ich fest, dann fragte ich die jungen Männer, wie ist denn das mit deinem Papa? Mein Papa, der ist Trinker. Oder mein Papa, der hat zu Hause nichts zu sagen. Auf einmal stell dich fest, das waren Kinder, nicht alle, aber überdurchschnittlich oft von solchen versagenden Vätern. Und da war etwas durcheinander gekommen bei ihnen. Vielleicht ist das für euch eine steile Theorie, die ich jetzt entwickelt habe, aber ich glaube, da ist was dran. Wir müssen die Rollen ausfüllen, die uns die Schrift zeigt. Und wir Väter sollen die Familie führen, nicht als Diktatoren, nicht als Überväter, als autoritäre, strenge Kasernenhofleute, sondern als wirkliche liebende Väter, die die Familie lieben, führen, versorgen, schützen. Das ist unsere Aufgabe. Dann gibt es noch ein Phänomen, weit verbreitet, der fehlende Vater. Also es gibt ihn, ja, aber er fehlt in der Familie. Er geht auf und unter in außerhäuslichen Dingen. Morgens wachen die Kinder auf, Papa ist schon weg. Abends gehen sie schlafen, Papa ist noch nicht da. Nach der Arbeit noch Sitzungen im Schulbeirat und in der Gemeinde ist noch dies und jenes und Hobbys, ist noch im Sportverein. Die Kinder sehen ihn nicht. Ja? Bitte, ihr lieben Väter, ich will euch kein schlechtes Gewissen machen, wo ihr keins braucht. Unsere Kinder wissen, dass wir Väter arbeiten müssen und die Familie ernähren. Und wie Stefan vorhin gesagt hat, manchmal muss die Frau auch helfen, weil ein Einkommen nicht reicht. Das ist alles in Ordnung. Das ist in Ordnung. Aber was machen wir am Wochenende? Was machen wir in den Ferien? Was machen wir in der Freizeit? Wenn wir dann immer hinter dem Computer verschwinden und die Kinder sind uns mehr oder weniger lästig, das werden sie merken. Da fehlt der Vater. Und Kinder könnten denken, wenn Gott auch so ist, ach, der liebt mich gar nicht wirklich. Der hat kein Interesse an mir. Dann kann ich auch ohne ihn leben. Das läuft alles im Unterbewusstsein ab, ja, im Unbewussten. Und es ist aber wirklich Realität und hat Folgen. Paulus sagt, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, provoziert sie nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ist euch schon mal aufgefallen, ihr lieben Schriftgelehrten und Pharisäer, Entschuldigung, ihr lieben Schriftgelehrten, ist euch schon mal aufgefallen, dass hier Paulus im Kolosserbrief, ich muss euch ab und zu mal wieder ein bisschen erheitern, ja, das geht ja nicht anders, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, schreibt er da, damit sie nicht mutlos werden. Also er fängt genauso an, aber er fährt dann sofort, damit sie nicht mutlos werden. Jetzt fragen wir in einer ironischen Umkehrung, wie machen denn Eltern ihre Kinder mutlos? Das wollen wir ja nicht. Das wollen wir natürlich nicht. Aber wir fragen jetzt mal umgekehrt, wie würden wir denn das hinkriegen, unsere Kinder so richtig mutlos zu machen? Zum Beispiel, wenn Eltern immer wieder ihre Versprechen brechen. Ich glaube, niemand von uns kann aufstehen und sagen, das ist mir noch nie passiert. Das ist auch kein Weltuntergang, wenn es mal passiert. Aber wenn es immer wieder passiert, macht es die Kinder mutlos. Dann, wenn Eltern ihr Kind immer wieder mit anderen Kindern vergleichen. Und manche Eltern machen das so gern. Das ist ein ganz beliebter Sport bei Eltern. Vor allem, wenn sie eine größere Familie haben. 3, 4, 5, 6 Kinder. Da ist nämlich meistens ein Musterkind dabei. Oder es gibt sogar in der ganzen Gemeinde, eine ganze Familie, lauter Musterkinder, alle wie aus dem Ei gepellt und alle gut in der Schule und super drauf, ja. Und dann werden die eigenen armen Kinder immer mit den Musterkindern verglichen. Ihr wollt wissen, wie man Musterkinder erkennt, das kann ich gut beschreiben. Mit 6 Jahren bekehrt, mit 7 getauft, mit 8 die erste Predigt gehalten. Das sind die Musterkinder in der Gemeinde, ja? Und dann werden die eigenen Kinder immer mit den Musterkindern verglichen. Habt ihr vergessen, wie man sich fühlt, wenn man mit jemand verglichen wird, der viel besser dasteht? Da wird man so klein mit Hut. Das ermutigt doch nicht. Schaut, ich habe das gestern angedeutet. Es gibt Kinder, die kommen mit viel Software auf die Welt. Die sind klug, die sind gut in der Schule, die machen Abitur, die studieren, die verdienen später ihr Geld mit dem Kopf. Das werden Kopfwerker. Dann gibt es aber auch Kinder, die sind manuell sehr begabt. Die können aus jedem Draht ein Kofferradio bauen, wenn es sein muss später, ja? Und das werden Handwerker, die verdienen ihr Geld mit den Händen. Und dann gibt es dummerweise noch eine dritte Gruppe. zu der gehöre ich unglücklicherweise. Die haben es weder im Kopf noch in den Händen. Was machen die denn? Die reden viel. Das werden Mundwerker. Dann kommen sie auch irgendwie durchs Leben durch. Ja? Also ihr seht, man muss sich doch nur realistisch einschätzen. Alles hat Vor- und Nachteile. Und so bitte nicht die Kinder vergleichen. Vom Vergleichen kommt viel Not. Wenn Sie Ihr Kind vor anderen Geschwistern oder Dritten bloßstellen. Bloßstellen heißt beschämen. Ich muss euch eingestehen, das ist meiner Frau und mir ein paar Mal passiert. Haben wir unsere Kinder auch vor anderen beschämt, bloßgestellt, getadelt, ausgeschimpft. Ja? Ich war mal in einer Familie, vielleicht kennt jemand Kevin Mattia von Camp Impact. Die haben 7 Kinder und da war ich am Tisch bei ihnen zum Mittagstisch. Und dann hat sich der Jüngste nicht gut benommen. Der hampelte da rum und so. Und dann stand der Kevin auf, hat den Sohn genommen, ist in einen Nebenraum gegangen, 10 Minuten, 12 Minuten, ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Dann kam er wieder und der war wieder aufgeräumt und es ging alles weiter. Der hat den nicht von mir getadelt und gemaßregelt und zurechtgewiesen. Ich bin ein Gast, ja, ich bin ein Fremder, hat er nicht gemacht, ist mit ihm in den Nebenraum gegangen. Das war für mich eine gute Predigt. Ja. Da habe ich Anschauungsunterricht gekriegt und mein Sohn macht das auch so, das freut mich, der hat das auch verstanden. Er nimmt die Kinder und geht mit ihnen in einen Nebenraum. Und da spricht er mit ihnen, ja. Da kommen dann keine Schreie und so, müsst ihr nicht denken, ja. Aber man weiß, er redet jetzt mit ihnen und bringt sie zurecht. Wenn Eltern ihr Kind vernachlässigen bzw. ignorieren. Ja, ich weiß, wir schrecken alle auf, wenn wir in der Zeitung lesen, da ist in Deggendorf oder Passau oder Regensburg, sind 3 Kinder entdeckt worden in einer Wohnung. Da hat der 9-jährige große Bruder seine 2 kleinen Schwestern 3 Tage lang mit Essen und Trinken versorgt und die Kleine noch gewickelt. Warum? Weil die Eltern in Alkohol oder Drogen abgetaucht waren. Ja, ja, dann sagen wir, wo leben wir denn? Was ist denn los in unserer Gesellschaft? Sowas passiert hinter gutbürgerlichen Fassaden auch. Beide Eltern berufstätig. Ich habe eben gesagt, wenn es nötig ist, wenn einer nicht genug Einkommen hat, habe ich überhaupt nichts dagegen. Selbstverständlich sollte dann die Frau helfen. Aber hier gibt es Väter in diesem Raum, die verdienen doppelt so viel, wie die Familie braucht. Und wenn dann die Frau auch noch arbeiten geht, nur weil sie sich selbst verwirklichen will und einen tollen Beruf gelernt hat. Ich verstehe das, ihr lieben Frauen. Meine Schwiegertochter, die hat auch studiert, aber jetzt ist sie zu Hause mit ihren 3 Kindern, ja, und kann den Beruf nicht ausüben. Ich verstehe das, dass das nicht leicht ist. Da brauchst du eben eine Berufung, dass Muttersein auch etwas Wunderbares ist und dass du die Kinder für den Herrn Jesus großziehen kannst, mit deinem Mann zusammen. Also bitte ignoriert die Kinder nicht, dass sie nicht Schlüsselkinder sind, dass sie nach Hause kommen, alleine, niemand da. Sie müssen sich die Wohnung aufschließen, das Haus mit der Mikrowelle, das Essen warm machen. Das ist auch eine Form von Vernachlässigung. Macht das nicht, wenn das nicht ganz unbedingt dringend sein muss, weil einer nicht genug verdient. Ihr sagt, ja, ich weiß, wie Frauen jetzt denken, wenn mein Mann 5.000 Euro im Monat heimbringen würde oder 6, ja, dann würde ich auch daheim bleiben. Ich darf euch zeugnishaft sagen, meine Frau und ich, wir haben viele Jahre lang freiwillig mit so niedrigem Einkommen gelebt, ich betone freiwillig, dass wir mehrmals extra Bestätigungen bei Behörden vorlegen mussten. Die wollten uns nicht glauben, dass wir mit so wenig Geld leben. Die hatten da ganz andere Vorstellungen und es war aber so. Wir haben das freiwillig gemacht, weil wir in einer Gemeindegründungsarbeit waren in Mannheim in dieser Zeit. Und Autos mussten immer vom Himmel runterfallen. Ich brauchte ja ein Auto. Wir konnten nie Geld zurücklegen für ein Auto. Und ich hatte immer ein Auto. Die sind immer vom Himmel gefallen, ja. Und dann sind wir auch jedes Jahr in Urlaub gefahren, nämlich nach Kärnten zu meinen Schwiegereltern und dann mit mehr Geld zurückgekommen, wie wir hingefahren sind. Solche Schwiegereltern muss man heiraten, ja? Und also, ihr seht, Gott hat uns versorgt. Ich wollte das einfach sagen. Nicht, dass ihr denkt, ja, der hat gut reden. Meine Frau ist Mathematiklehrerin. Die hätte doppelt so viel verdienen können, wie ich damals hatte, wenn sie nur halbtags gearbeitet hätte. So war das. Und wir würden das wieder machen. Wenn sie ihr Kind immer wieder herabwürdigen. Oh, bist du blöd? Kapierst du das nicht? Was bist denn du überhaupt für einer? Du wärst besser Mädchen geworden. Und was bist denn du für eine? Du bist nur Mädchen und so. Ihr lieben Väter, solche Worte, solche Sätze, solche Killerphrasen dürfen nicht über unsere Lippen kommen bei christlichen Eltern. Das geht nicht. Und das Allerschlimmste wäre, tut mir leid, ich kann euch das nicht ersparen, wenn Väter ihr Kind missbrauchen würden, sexuell missbrauchen oder irgendein Onkel. Ich hatte schon solche Mädchen und Frauen vor mir und das ist einfach so zerstörerisch für die Seele. Und wenn jemand hier ist, der sowas erlebt oder erlitten hat, er möge es aussprechen, er möge kommen und in der Seelsorge das offenbaren, ans Licht bringen, sonst wird es ihn unweigerlich krank machen, Mädchen oder Jungen. Und ich war mal ganz weit weg von hier in einer Gemeinde. Und da saß ein Mann neben mir und ich dachte die ganze Zeit, na, was ist denn mit dem? Irgendwas stimmt da nicht. Und ich bin da nicht übersensibel, aber ich merkte, dem geht's nicht gut. Dann habe ich ihn nach dem Gottesdienst angesprochen und habe gesagt, was ist denn los mit dir? Dann sagt er, ach, weißt du, ich bin ein Vater von 11 Kindern. Und mein Papa, der Opa meiner Kinder, hat 4 meiner Töchter missbraucht. 2 leichter und 2 schwerer. Und die Große, die 16-Jährige, ist gekommen und hat gesagt, Papa, wenn du jetzt den Opa nicht anzeigst, dann mache ich es. Dann musste er seinen Vater anzeigen. Der saß für 4,5 Jahre im Gefängnis wegen Kindesmissbrauch. Und er war Gemeindeglied einer Gemeinde gewesen. Diese Gemeinde braucht in den nächsten 100 Jahren keine Evangelisation mehr durchführen. Die Leute werden sagen, habt ihr einen Vogel? Wollt ihr uns bekehren? Kehrt mal vor eurer Türe. Versteht ihr? Da kann ein Gläubiger, der solche Dinge tut, mehr Schaden anrichten als 100 Atheisten. Wir brauchen doch vor den Atheisten keine Angst haben. Atheisten hat es immer gegeben. Zu dem muss man nur sagen, wartet mal ab. Ihr werdet eines Tages vor Gott stehen und die Wirklichkeit sehen. Aber vor denen brauchen wir doch keine Angst haben. Die schaden uns doch nicht. Wenn wir in unseren Reihen solche Dinge tun, biblische Prinzipien eklatant übertreten, dann richten wir mehr Schaden an als 100 Atheisten. Nun, wir haben gesehen, es ist möglich, Kinder zu entmutigen. Das wollen wir nicht. Wir wollen die Kinder ermutigen. Sie brauchen viel Vitamin E für Ermutigung. Sie brauchen Ermutigung, wenn sie in den Kindergarten kommen, wenn sie in die Schule kommen, wenn sie den Schultyp wechseln, wenn sie ins Berufsleben einsteigen. Und ich verrate euch etwas, sogar wenn sie heiraten, brauchen sie Ermutigung. Immer, wenn ein neuer Lebensabschnitt anfängt und es gibt sensible Kinder, die brauchen noch viel mehr Ermutigung. Lasst uns die Kinder ermutigen, die haben es nicht leicht. Und Martin Luther, über den könnt ihr denken, wie ihr wollt. Ich weiß, dass der auch nicht alles richtig gemacht hat in seinem Leben. Aber er soll ein sehr gutes Ehe- und Familienleben gehabt haben. Und er sagt über Familie diesen Satz, der gefällt mir. Eine Kinderseele ist wie ein Fass, das man füllt. Es riecht immer nach dem ersten Inhalt, der hineingetan ist. Und man muss ihm große Pein antun, es ausräuchern und ausschwefeln, wenn man den ersten Geruch wieder herausbringen will. Der erste Geruch ist das, was sie in der Familie mitnehmen. Das prägt sie für ihr ganzes Leben. Können sie in einem harmonischen Familienleben die Liebe Gottes kennenlernen, die Liebe des Heilands und die guten Werte und Charaktere der Bibel? Hat die Bibel wunderbare Charaktere? Ein David. Ein Daniel, eine Esther, eine Ruth und so weiter. Können Sie das kennenlernen, die Werte der Bibel? Oder geht es zu Hause immer nur um Geld, Aktienkurse und so weiter? Geht es um Mode? Geht es um Unterhaltung? Entertainment? Hollywood ist eingezogen in vielen Familien, Netflix und Co. Und was leben wir unseren Kindern vor? Welche Werte? Und darum, ihr Lieben, bitte schaut, dass sie sich geliebt und angenommen wissen. Das ist das Allerwichtigste. Das haben wir auch gestern Morgen hier sehr betont. Ich fasse das hier nur kurz zusammen. Keines unserer Kinder darf auch nur den geringsten Zweifel daran haben, dass es von seinen Eltern geliebt und angenommen ist. Da darf niemand einen Zweifel haben. Wir haben eine Familie in der Gemeinde mit vielen Kindern und da hat ein 9-jähriges Mädchen einmal meiner Frau anvertraut, dass sie sich nicht geliebt und angenommen wusste damals. Das ist jetzt schon Jahre her. Und wir haben seitdem jeden Montag für dieses Mädchen gebetet. Wir beten sowieso montags für alle unsere Gemeindeglieder. Für alle. Wir beten sie alle namentlich durch. Die Eltern und die Kinder. Die Zeit können wir uns nehmen. Wir beten auch noch für die Gemeinde Bad Hersfeld, für die Gemeinde in Eschwege, für die Gemeinde in Mannheim. Wir nehmen uns viel Zeit. Wir können das. Ich muss montagmorgens nicht in der Fabrik sein. Ich muss nicht irgendwo im Büro sein. Wir nehmen uns die Zeit, sogar im Urlaub, egal wo wir sind. Montagvormittags beten wir. Wir haben auch schon lange für diese Veranstaltung hier gebetet, die jetzt ihren Abschluss gerade findet. Und da haben wir auch für dieses Mädchen gebetet. Und ich habe meiner Frau erst vor kurzem gesagt, frag doch mal, sie ist inzwischen 14 oder 15, frag doch mal, ob sie sich jetzt geliebt und angenommen weiß. Wir haben so viele Jahre dafür gebetet. Und ihr Eltern, ihr solltet wirklich sicherstellen, ihr müsst mit euren Kindern reden. Ihr müsst mal einen Spaziergang mit ihnen machen oder sie zum Eisessen einladen, zum Pizzaessen und dann sagen, du, geht's dir gut in unserer Familie? Weißt du, dich geliebt und angenommen oder gibt es irgendwo ein Problem? Das muss man alleine unter vier Augen mit ihnen sprechen und ihnen dann versichern, du, ich habe dich sehr lieb und ich werde immer zu dir stehen und so weiter. Ich habe mir überlegt, ob ich das rausnehme, aber ich habe es drin gelassen. Diejenigen, die gestern Morgen hier waren, die haben das schon gehört. Roger Pugh, ein Amerikaner, der in Stuttgart Gemeinde gegründet hat, er hatte einmal bei einer Gemeindefreizeit die Eltern und die Kinder dieser Gemeinde in zwei Räume getrennt. Und dann ging er zuerst zu den Eltern und hat gefragt, ihr Eltern, liebt ihr eure Kinder? Habt ihr sie bedingungslos angenommen? Und natürlich, alle Hände gingen hoch. Das hatte er nicht anders erwartet. Aber dann ging er zu den Kindern dieser Eltern und fragte sie, ob sie sich von ihren Eltern geliebt und angenommen fühlten und wüssten. Und dann kam das große Erwachen. Ein beträchtlicher Teil dieser Kinder fühlte sich nicht von den Eltern geliebt und angenommen. Ich kann leider nicht sagen, wie alt die waren und so weiter. Aber das reicht schon. Allein diese Tatsache. Und da haben wir gestern gesagt, wie kommen Liebe und Annahme bei einem Kind an? Das war offensichtlich nicht bei denen angekommen. Das muss man seinem Kind so oft wie möglich sagen, aber das sollte man seinem Kind noch viel mehr zeigen und spüren lassen, indem wir sie viel auf den Schoß nehmen. Ach, ich habe meine noch geschnappt, da waren sie schon 14 oder 15. Wenn sie gerade in meiner Nähe waren, zack, saßen sie auf meinem Schoß. Oh, das hätten ihre Freunde nicht sehen dürfen. Ach du liebe Zeit, ja. Aber in unserer Familie, da gelten unsere Regeln, ja. Da habe ich sie geschnappt und habe sie gedrückt und ihnen liebe Worte gesagt. Und das machen wir heute noch, wenn wir uns begrüßen und oder verabschieden. Und das sagt es den Kindern und zeigt es ihnen, dass sie keinen Zweifel daran haben, dass sie geliebt und angenommen sind. Und das Beste, was ein Vater überhaupt für seine Kinder tun kann, ist, ihre Mutter zu lieben. Ja, ihre Mutter zu lieben. Wenn, ihr müsst das hören, in England wurden Teenager gefragt, das sind Kinder zwischen 13 und 19 Jahren, ja, Teenager wurden gefragt, was ihnen wichtiger wäre, ob der Papa die Mama liebt oder ob der Papa sie selber liebt. Ahnt ihr schon, was da rauskam? Den meisten dieser Teenager war es wichtiger, dass der Papa die Mama liebt, als wie, dass er sie selbst liebt. Die Kinder sind so sensibel. Wenn die Eltern streiten hören und sehen, dann liegen sie abends im Bett und beten, lieber Gott, mach doch, dass meine Eltern nicht auseinandergehen. Die haben heute so schlimm gestritten. Die Hälfte ihrer Klassenkameraden hat doch keine Eltern mehr, die noch zusammenleben. Und darum, bitte, ihr lieben Eltern, ihr müsst an eurer Ehe arbeiten. Darum hatten wir gestern Ehevorträge, um das wieder neu ins Bewusstsein zu rücken. Ihr müsst an eurer Ehe arbeiten und das könnt ihr. Und wenn ihr eure Ehefrauen liebt, wenn das die Kinder sehen, wie ihr mit der Frau umgeht, dass ihr sie oft in den Arm nehmt, ihre Hand haltet, liebevoll mit ihr redet, sie nicht ausschimpft vor den Kindern, dann gebt ihr ihnen mehr mit als materielle Dinge. Ich freue mich, wenn ihr ihnen auch was vererben könnt, ja, ist alles gut, aber das ist wichtiger. Und heute ist kein Muttertag, der war schon im Mai, aber wir reden über Familienleben und wir werden gleich schließen, aber diese Lebensweisheit, die muss ich euch noch sagen. Wenn es der Mama gut geht, dann geht es allen gut. Vorhin haben wir gehört, der Papa, der soll die Familie führen. Das ist die Aufgabe von uns Vätern. Aber die Mama ist doch die Seele der Familie. Das ist bei uns auch so. Die Mama, die ist der Mittelpunkt. Um die dreht sich alles. Ja? Und das ist gut so. Da bin ich nicht eifersüchtig. Deswegen, das ist wunderbar, wenn die Mutter so die Mitte des Familienlebens ist und sie gibt allen Wärme und so weiter und versorgt die Kinder von klein auf. Und wenn es der Mama gut geht, dann geht es allen gut. Wir dürfen also nicht die Mama verheizen in der Familie. Wisst ihr, wie das geht, die Mama verheizen? Die muss kochen und backen und putzen und hüpfen und springen und sich vorwärts und rückwärts überschlagen und alle bedienen. Und wenn irgendwas nicht passt, wird sie angemotzt. Und wenn sie im Krankenhaus liegt, dann wachen alle auf. Dann ist sie verheizt. Ja? Nicht die Mama verheizen, sondern die Mama wie eine Fürstin, wie eine Königin behandeln. Da gehen wir wieder voran als Väter. Ich sag dir, wenn du ungebührend mit der Frau redest, wenn du sie kritisierst und ausschimpfst vor den Kindern, ganz schnell machen das deine Teenager auch und reden auch so mit ihrer Mama. Wir gehen da mit Vorbild voran und hoffentlich mit einem guten Vorbild. Ich möchte schließen, und es kommt nur noch eine Folie nach dieser. Ich möchte sehr positiv schließen. Ich musste auch manches Notvolle ansprechen. Es geht nicht anders. Jesus Christus ist ja ein Heiland. Und ein Heiland ist jemand, der kann Dinge ganz machen, heil machen. Das ist die Bedeutung von Heiland. Er kann heil machen. Er kann zerbrochene Herzen heilen. Ich hoffe, das hat er bei dir schon getan. Er kann zerbrochene Ehen heilen. Dafür haben wir gestern ein grandioses Beispiel hier gesehen. Und er kann auch zerbrochene Familien heilen. Mir ist mal aufgefallen, da habe ich mich riesig gefreut, als ich in meiner Bibel entdeckt habe, dass Gott immer ganze Familien retten will. Das steht in deiner Bibel auch übrigens. In der Arche wurde eine ganze Familie gerettet. Noah, seine Frau, die Söhne, die Schwiegertöchter. Da hat niemand gefehlt. Eine komplette Familie wurde gerettet. Als der Würgeengel durch Ägypten ging, wurde wieder eine ganze Familie gerettet, diesmal Israeliten, deren Türpfosten und Oberschwelle mit dem Blut des Passahlamms bestrichen war. Okay, wissen wir auch. Achtung, jetzt kommt etwas Auffälliges. Als Jericho zerstört wurde, rettete Gott wieder eine ganze Familie. Normal wäre gewesen, er rettet die Hure Rahab. Die hatte die Kundschaft da versteckt. Aber sie bat darum, dass auch ihre Angehörigen gerettet würden und Gott ging darauf ein. Eine ganze Familie wurde gerettet. Könnt ihr nachlesen in Josua 6. Und noch zwei Beispiele aus dem Neuen Testament, dann genügt es. Als der Jesus den Sohn des königlichen Beamten heilte, da glaubte dieser und sein ganzes Haus. Zu dem Haus gehörten damals auch noch die Knechte und Mägde, klar, aber da fehlte niemand. Das ganze Haus kam zum Glauben. Alle mussten sich selbst bekehren. Das war kein Automatismus. Und das bekannteste Beispiel in der ganzen Schrift ist wahrscheinlich der Gefängnisaufseher von Philippi. Als er aus dem Schlaf fuhr und durch das Erdbeben und so weiter und dann die Frage stellte, was muss ich tun, liebe Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Da bekommt er diese Antwort, glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du und dein Haus, zuerst du, du musst den Anfang machen, lieber Vater. Ich hatte letzte Woche eine Evangelisation in Heilbronn und es war wie fast immer, da kamen Menschen, um sich zu bekehren, immer zuerst Frauen und Mädchen. Wenn es darum geht, sich zu bekehren, ha, da laufen die Männer wie die Hasen, da ist kein Mumm, ja, da kommen immer zuerst Frauen und Mädchen. Und auch am Kreuz standen am Ende die Frauen und die Männer waren Lichtjahre entfernt, ja. Immer so eine große Klappe, aber wenn es dann wirklich darum geht, dann versagen die Männer. Und darum, liebe Männer, wir müssen die Familie führen. Wir gehen voran. Er ging voran, dieser Gefängnisaufseher. Und darum, geh auch du voran und führe deine Familie. Und wenn jemand noch fehlt, betet um alle, die noch fehlen, dass der Opa noch mitkommt und auch der verlorene Sohn, der heute Morgen hier sitzt und der Predigt zuhört, und die verlorene Tochter, die muss auch mit dabei sein. Egal, wer fehlt, komm in die Arche, komm in den Kreis des Segens, weil es gibt einen zu spät. Davor warnt uns die Bibel, das ist ganz realistisch. Und die Arche stand 100 Jahre lang offen bei Noah. Wir sehen hier noch das Wort, das Bild von der Arche vor uns. 100 Jahre lang hat Noah gepredigt, kommt in die Arche, es wird die Flut kommen. Aber dann wurde irgendwann die Türe geschlossen. Gott selber hat die Türe geschlossen. Und dann haben sich Menschen die Fingernägel blutig gekratzt, außen am Holz der Arche. Dann war es zu spät. Dann kann man eine Ewigkeit lang darüber jammern, dass man die Gelegenheit versäumt hat. Und mach das nicht, sondern heute hast du die Botschaft gehört, wenn du weißt, ich bin außerhalb des Segenskreises, komm rein, mach den Schritt, bekehr dich. Man kann sich nicht nur bei offenen Abenden bekehren, man kann sich auch in einem Gottesdienst bekehren. Man kann auch jetzt eine Entscheidung treffen, die wichtig ist für die ganze Ewigkeit. Ich möchte einfach hoffen, dass der Herr die Gemeinde weiter segnet hier in Deggendorf, weiter wachsen lässt. Ich bin ja nur alle paar Jahre mal hier und ihr seid wirklich gewachsen, seitdem ich das letzte Mal hier war. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung hierher, für die Tage, die ich hier sein durfte. Ich danke natürlich vor allem für die Gastfreundschaft im Hause Ziegler. Im Hotel zur fröhlichen Sabine durfte ich wieder sein, ja. Und bestens versorgt mit Eier am Morgen mit lachendem Gesicht drauf und lauter so nette Details, ja. Vielen Dank, Thilo und Sabine, für eure Gastfreundschaft. Und ja, ich habe noch eine letzte Gelegenheit, bevor wir mit Gebet schließen, noch einmal auf ein paar Bücher hinzuweisen.